SWR aktuell Kontext.
Familienurlaub am Meer, eine Radtour am Sonntagnachmittag, ein Open-Air-Konzert zu zweit. Während der Ferien oder an freien Wochenenden freuen sich viele Paare und Familien auf schöne Unternehmungen und Freizeitaktivitäten im Kreis der Lieben. Wie aber gelingt die gemeinsame Zeit als Paar nur zu zweit? Was gibt es für Alternativen zum klassischen Familienurlaub? Zeit zusammen. Wie hat man als Paar oder Familie mehr davon? Darum geht es im SWR aktuell Kontext. Mein Name ist Gerhard Leitner. Eine Idee wäre, dass man vielleicht mal nicht als komplette Familie wegfährt. Über die Vor- und Nachteile hat mein Kollege Andreas Fischer mit der Psychologin Julia Scharnhorst gesprochen.
Frau Scharnhorst, wenn die Kinder klein sind, gilt ja in der Regel, Familienurlaub muss im Rudel verbracht werden. Aber was, wenn die Eltern feststellen, der Erholungsfaktor ist gleich null?
Ja, dann finde ich das durchaus eine gute Idee, sich auch mal aufzuteilen. Also vorausgesetzt, man hat entsprechend auch Möglichkeiten der Betreuung. Also die Eltern könnten sich zum Beispiel aufteilen. Einer fährt mit dem einen Kind, andere Elternteil mit dem anderen. Oder man hat nette Verwandte, Großeltern, Freunde, wie auch immer. Es sollte keine Strafe sein für das Kind, was jetzt nicht mit irgendwo hinfährt, sondern es sollte wirklich so aufgeteilt sein, dass beide Seiten eine schöne Zeit verbringen können.
Aber wie vermittelt man das dem Kind oder den Kindern, dass man nicht zusammen wegfahren will, sondern dass man sich aufsplittet, möglicherweise auch so, weil man eine entspanntere Zeit haben will? Da meint das Kind ja vielleicht erstmal, oh Gott, ich bin zu anstrengend und Mama und Papa mögen mich nicht.
Genau, das sollte man natürlich nicht vermitteln, aber ich gehe davon aus, normalerweise verbringt man ja auch nicht jede freie Minute zusammen. Also die meisten Kinder werden das gewöhnt sein, dass sie auch mal alleine mit den Eltern sind und mal auch woanders sind. Da kann man wunderbar dran anknüpfen und es wäre sinnvoll, dann aber auch was Schönes zu planen für das Kind, was nun nicht mit verreist. Es sollte so ein Gerechtigkeitsgefühl da sein, dass bestimmte Dinge jedes Kind mal haben darf, nur nicht unbedingt immer zusammen. Da profitieren auch die Kinder davon, wenn die mal jetzt die Eltern wirklich nur für sich haben, gerade wenn es Geschwisterkinder sind und vielleicht auch mal wirklich nur Oma und Opa ganz für sich alleine haben, weil die ja möglicherweise auch ein bisschen mehr verwöhnen, als das die Eltern tun. Also man muss ihnen dann schon sehr deutlich machen, wo die positiven Seiten sind und das auch als sowas verkaufen und nicht als Notlösung. Ihr müsst jetzt dahin.
Jetzt haben wir gerade ja eher über kleinere Kinder gesprochen. Wenn die Kinder dann älter sind, dann ist die Urlaubsplanung ja auch oft herausfordernd, gerade bei Aktivurlauben, wenn die Eltern eine große Wanderung machen wollen, aber das Kind sagt, oh, ich will eigentlich nur 2 Wochen im Pool planschen. Was dann?
Das ist jetzt die Frage der Länge des Urlaubs. Also so ein Pfingsturlaub, das sind ja meistens nur ein paar Tage. Ja, da wird man jetzt vielleicht nicht unbedingt getrennt fahren, aber auch das finde ich eine schöne Idee, sich mal aufzuteilen. Dieses, man muss alles zusammen machen und dann ist einer genervt und latscht dann nur mühsam mit. Ich denke gerade auch an Jugendliche in der Pubertät, da kann das wirklich anstrengend werden, wenn die gar keine Lust darauf haben, jetzt irgendwie nochmal ausgehen. Dann ist es für alle Beteiligten wirklich deutlich netter. Man teilt sich da auf, dass jeder auch so seinen Interessen nach gehen kann.
Und sollte man trotzdem vielleicht dann darauf achten, dass man, wenn man tagsüber was Unterschiedliches macht, ja, sich aufteilt, dass man dann abends noch gemeinsam Zeit im Urlaub verbringt, um auch dieses Familiengefühl zu erhalten?
Das auf jeden Fall. Also das würde ich auch zu Hause natürlich machen, dass man also gemeinsam frühstückt und gemeinsam zu Abend isst. Sowas sollte auf jeden Fall passieren. Man kann das natürlich aber auch zeitlich versetzen und sagen, die einen fahren vielleicht schon mal ein paar Tage früher los und machen irgendwas Schickes und dann kommen die anderen hinterher und kommen dazu. Also man darf da ruhig ein bisschen patchworkmäßig denken und auch mal fragen, worauf haben die Kinder eigentlich Lust, damit möglichst viele Interessen und möglichst viele Wünsche mit befriedigt werden können und man nicht einfach nur so rangeht, das muss so sein, im Urlaub hat gefälligst die Familie zusammen zu verreisen und haben gefälligst alles zusammen zu machen. Nein, entspannter wird es, wenn jeder seinen eigenen Interessen nachgehen kann, aber man trotzdem noch Dinge gemeinsam macht zwischendurch, aber eben nicht 24 Stunden am Tag.
Sagt die Psychologin Julia Scharnhorst. Während bei den meisten der Urlaub zwischen 1 oder 3 Wochen dauert, hat sich Familie Schäfer aus dem Odenwald deutlich mehr Zeit genommen. Sie hat vor einigen Jahren ernst gemacht, das Haus verkauft, die Rucksäcke gepackt und ist aufgebrochen zu einer 3-jährigen Weltreise. Die hat Vater Mark, Mutter Jenny und die beiden Söhne, damals 8 und 11 Jahre alt, unter anderem nach Island, Costa Rica und Australien geführt. Wie sich Familienleben auf einer langen Reise anfühlt, darüber hat SWR-Kollege Andreas Fischer mit Marc Schäfer gesprochen.
Herr Schäfer, mittlerweile sind Sie schon länger wieder zurück. Ihre beiden Söhne sind älter geworden. Einer ist mittlerweile auch von zu Hause ausgezogen. Wenn Sie zurückschauen auf Ihr großes Familienabenteuer, wie sehr hat Sie diese Reise geprägt?
Oh, spannende Frage. Das war natürlich eine sehr intensive Zeit, wo ich sage, da sind wir auch als Familie echt noch mal mehr zusammengewachsen. Gerade wir haben sehr unterschiedliche Reiseformen während den 3,5 Jahren gemacht. Das heißt, da gab es mal Abschnitte, die wir mit dem Mietwagen unterwegs waren. Und dann gab es aber auch Abschnitte, gerade in Australien und auch in 6 Monaten USA, die wir noch hatten, die wir halt im Camper verbracht haben. So, und jetzt hatten wir natürlich sehr engen, sehr begrenzten Raum in so einem Wohnmobil natürlich nur. Und dann pubertierende Kinder war sehr spannend. Das heißt, alle Konflikte, die da irgendwie anstanden, mussten halt gleich gelöst werden. Ansonsten wäre das echt schwierig gewesen. Und das sind aber Dinge, die wir uns auch bewahrt haben, die uns da echt eine schöne Lehre auch waren. Ja.
Das heißt, ich kann mir vorstellen, auf engem Raum mit 2 Teenagern, da ist die Luft manchmal ganz schön dünn, oder?
Ja, das war so. Deswegen sage ich, die Konflikte, die mussten dann gleich irgendwie gelöst werden, dass man sich eben den weiteren Teil der Reise dann auch damit versaut. Ja. Aber hier ist alles im Rahmen.
Wie haben Sie das gemacht, die Konflikte gleich gelöst?
Na, gleich drüber gesprochen. Also es war klar, dass das jetzt nicht hilft, wenn irgendwie einer rumschmollt und mit den anderen nicht mehr spricht, weil er jetzt irgendwie sauer ist. Sondern wir haben gleich die Themen dann angesprochen, was jetzt gerade nicht gepasst hat und wie wir es besser machen kann. Und ich glaube, das ist schon ein Schlüssel, direkt da irgendwie in die Kommunikation zu gehen und das nicht weiter liegen zu lassen.
Hat denn diese Weltreise dazu geführt, das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man so eng beieinander ist, dass Sie sich als Familie nochmal ganz anders kennengelernt haben als zuvor?
Total. Also das ist natürlich, das wissen wir auch zu schätzen, ein Geschenk, so eine Reise natürlich machen zu können und so eine intensive Zeit dann auch zu erleben. Aber man lernt halt im Detail, also wir sind 24 Stunden für 3,5 Jahre immer irgendwie zusammen gewesen. Da lernt man sich einfach nochmal viel intensiver kennen. Und wir haben schon gemerkt, so das, was vielleicht sonst Zwischentöne mal so waren, die viel besser dann auch zu deuten und zu lesen. Also ich sage aber, ich bin nicht der Allerempathischste so, aber ich glaube, das war so die Situation oder die Reise hat da schon geholfen, viel feinfühliger dann auch für die Bedürfnisse auch der anderen zu werden.
Haben Sie dann ein Beispiel für uns, was Sie zum Beispiel über Ihre Frau auch neu rausgefunden haben auf dieser Reise?
Oh, wenn die das jetzt hört, muss ich natürlich vorsichtig sein. Nee, also ich, bei meiner Frau ist so, da muss ich immer wieder gucken, dass wir, wenn wir Situationen haben, wo es einfach so ein Streit sich anbahnt oder sowas, da wünscht sie sich von vornherein Offenheit. Und das war etwas, was wir da auch schnell und gut gelebt haben. Also das ist nochmal deutlicher da hervorgetreten auch.
Nun wollen wir natürlich nicht nur über Konflikte sprechen, ja, die Sie auf der Reise hatten. Sie hatten ja ganz viele positive Erlebnisse. Was war da eins der Highlights aus Ihrer Sicht?
Ja, das sind Erlebnisse und auch Länder. Also eine Sache, von der wir immer noch zehren, beispielsweise in Island als Familie. Also Island hat so die Besonderheit, dass es da ganz viele Ferienhäuser gibt, die so ein Hot Tub, also so einen schönen heiße Badewanne draußen im Garten haben, weil das Wasser, das Warme direkt aus der Erde da quasi kommt und man das sehr großzügig dann auch nutzen kann. So, und als Familie, insgesamt waren wir 4 Monate in Island, auch in der dunkleren Jahreszeit, als Familie in diesem 40 Grad warmen Wasser zu liegen, gemeinsam über den Tag nochmal zu sprechen und dabei Nordlichter dann auch beobachten zu können, da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut. Also das waren ganz, ganz intensive, tolle Erlebnisse. Und wie gesagt, Island ist auch so ein Land, auch wenn die Kinder jetzt nicht mehr so Bock haben, mit uns in Urlaub zu fahren, ich glaube, wenn wir die Option nochmal ziehen würden, wären die dann mit dabei. Der anderen Seite war dann ein Land nochmal für uns besonders, das war Costa Rica. Das ist einfach ein unglaublich buntes, schönes, artenreiches Land. Wir hatten ja quasi die Aufgabe, weil die Kinder ja von der Schule beurlaubt waren, das erste Jahr, dann haben wir uns abgemeldet tatsächlich auch in Deutschland, hatten keine Schulpflicht mehr, natürlich selber die Verantwortung zu tragen, dass die Kinder sauber da auch was lernen. So, und diese Länder haben natürlich dann immer das angeboten, ne? Also Island, lernst du sofort was über Vulkane und Gletscher und in Costa Rica mit dieser unglaublichen Tier- und Pflanzenwelt dann natürlich auch das, was klassischerweise vielleicht die Schülerkollegen im Biologieunterricht dann gemacht haben, haben wir halt live erlebt und immer zum Anfassen dann für die Kinder gehabt.
Also quasi Klassenzimmer unter Palmen, kann man sagen. Nun ist es ja so, gerade auch mit pubertierenden Kindern, die haben ja nicht immer auf alles Lust, was die Eltern an so einem Tag machen wollen. Wie haben Sie darauf geachtet, dass jeder auf dieser Reise auf seine Kosten kommt?
Na, wir haben halt die Wünsche dann natürlich dann auch der Kinder beachtet. Also wenn es um Reiserouten beispielsweise ging, haben wir schon klar Vorschläge gemacht, haben den Kindern auch gezeigt, was uns dann da entsprechend auch erwartet. Und die haben da super mitgezogen. Also das ist toi, toi, toi. Wie gesagt, wird heute nicht mehr klappen. Ich glaube, das Alter der Kinder, Sie haben es ja gesagt, 8 und 11 waren die, als wir gestartet sind, war echt optimal, weil die sich für sich selber auch erkannt haben, was die sich aus so einer Reise dann auch mitnehmen können. Also es war keine Diskussion, große Wanderungen jetzt durch den australischen Dschungel oder sowas zu machen. Da hatten die Bock drauf. Was dann immer schwieriger ist, so, wir mussten halt eine Stunde am Tag, sag ich mal, haben wir uns dann auch mit den nicht so ganz greifbaren Themen wie Mathematik beschäftigt. Das war aber so das einzige Fach, was quasi aus dem Lehrbuch dann tatsächlich kam und mit Lernheften. Aber wie gesagt, bei dem Rest sind die immer mitgezogen und hatten auch Bock, dann die Sachen zu erleben.
Sie sind dann nach 3,5 Jahren wieder zurück nach Deutschland, wieder sesshaft geworden. Was war der Hauptgrund für die Entscheidung, dann die Reise zu beenden?
Na, das war ein Deal, den wir hatten als Familie, weil klar war, jeder hat ein sogenanntes Vetorecht. Also jeder hat die Möglichkeit von Anfang an der Reise bekommen zu sagen, hey, wenn ich jetzt sage, die Weltreise ist für mich so zu Ende, ich will wieder nach Hause, durfte das jeder tun. Und unser älterer Sohn, der hat diese Option tatsächlich gezogen. Die waren sehr zögerlich natürlich, die Kinder noch sowas dann auch zu äußern. Aber der Große hat gesagt, Leute, ich will gerne Handwerker werden. Wir haben hier auf der Reise irgendwie nie Werkzeug mit dabei. Ich würde gerne Ausbildung in Deutschland machen. Und damit ich diese Ausbildung in Deutschland machen kann, will ich jetzt auch einen Schulabschluss in Deutschland tun. Also das hat er sehr klar geäußert, fanden wir auch spannend. Aber ich sag mal, wenn ein Kind sowas dann auch äußert, da kannst du ja nicht sagen, nö, wir reisen jetzt dann nochmal 2 Jahre weiter. Das war allerdings mitten in Australien, als er das geäußert hat. Für uns war klar, wir werden jetzt nicht mit einem Rutsch, mit einem langen Flug dann nach Deutschland zurückkehren. Deswegen haben wir dann ab dann quasi, das war irgendwie im, ich sag mal, im September 2022, haben wir dann eine langsame Rückreiseroute geplant. Und dann war klar, in einem halben Jahr sind wir dann zu Hause und dann endet auch die Weltreise.
Und inwiefern zehren Sie heute als Familie noch von dieser Erfahrung, von diesen 3,5 Jahren rund um die Welt?
Ja, es sind halt wahnsinnig wertvolle Erinnerungen. Auf dem Reiseblog, ne, veröffentlicht meine Frau ja auch immer dann Bilder von unseren Reisen, auch jetzt noch, ne, was wir jetzt eben auch tun. Und allein die Bilder dann auch zu sehen, ist so eine Mischung aus Fernweh, was wir dann natürlich bekommen. Wir würden uns das natürlich wünschen, dass wir nochmal so ein Geschenk bekommen und die Kinder so nah bei uns haben dann für so eine lange Zeit. Auf der anderen Seite ist es halt einfach ein tolles Erlebnis und wir sind dankbar, dass wir das auch machen durften. Und wie gesagt, dieses Gefühl von Dankbarkeit und auch von der Entspannung, die ich für mich mehr mittlerweile dann auch habe, wenn es um die Ernsthaftigkeit von Problemen geht, das ist schon nochmal ein Unterschied, weil wir hatten im Prinzip immer eins zu tun. Wir mussten überlegen, haben wir was zu essen? Haben wir ein Dach über dem Kopf? Das heißt, wo schlafen wir dann als nächste Station oder wie auch immer? Und da gab es auch Erlebnisse jetzt in ärmeren Ländern, wo wir sagen, boah, das ist schon knackig. Und dann muss ich hier in Deutschland manchmal über Dinge diskutieren, wo ich sage, das ist jetzt halt wirklich kein Problem im Vergleich zu dem, was wir erlebt haben.
Marc Schäfer war das, der mit seiner Familie ganze 3 Jahre um die Welt gereist ist. Wie kann man auch unabhängig von Ferien und Urlauben mehr gute Zeit gemeinsam gestalten? Egal, ob mit Kindern oder auch zu zweit, als Paar. Neudeutsch wird diese gemeinsame Zeit gerne als Quality Time bezeichnet. Stress und Verpflichtungen mal beiseite schieben. Und da können die Großeltern eine wichtige Rolle spielen. Noch nie gab es in Deutschland so viele davon wie jetzt. Tatsächlich sind es durch den demografischen Wandel aktuell mehr Großeltern als Enkel. Wie kann man mit ihnen am besten Quality Time verbringen? Darüber hat Andreas Fischer mit Alexandra Langmeier gesprochen. Sie forscht am Deutschen Jugendinstitut in München zu Lebenswelten von Kindern.
Frau Langmeier, wenn es insgesamt mehr Großeltern gibt in Deutschland, sind die im Leben der Enkel denn auch grundsätzlich präsenter?
Ja, also das ist richtig, dass es mehr Großeltern in der Anzahl gibt, aber man muss sich auch die Zahlen nochmal genau anschauen. Es ist ungefähr die Hälfte der erwachsenen Personen bis zum Alter von 90 Jahren werden Großeltern. Also da hat sich eigentlich in den letzten Jahren gar nicht so viel verändert. Nur diese Personen haben dann weniger Enkel und diese Zahl geht zurück. Also es werden nicht mehr so viele Enkel geboren. Da sind es jetzt im Schnitt so 3 Enkel, die jedes Großelternteil hat. So, und dann hat sich natürlich jetzt was schon einiges verändert. Wir sind räumlich unterschiedlich. Viele Großeltern wohnen gar nicht in der gleichen Stadt, sind weiter weg. Und so sind die ganz unterschiedlich. Manche sind nah dran, sind eng eingebunden, auch in die Betreuung der Enkelkinder. Aber wie gesagt, manche sind auch wieder weit weg, sodass man gar nicht sagen kann, dass sie ganz eng und nah beieinander wohnen.
Viele Familien sind ja darauf angewiesen, dass die Großeltern sich um die Enkel kümmern, wenn zum Beispiel beide Elternteile Vollzeit arbeiten. Wie wichtig ist es denn für die Kinder, viel Zeit mit Oma und Opa zu verbringen?
Ja, genau, das ist richtig. Sehr viele Eltern oder greifen auf Großeltern zurück bei der Kinderbetreuung. Das ist jetzt gar nicht so die regelmäßige Betreuung. Es gibt ganz wenige Kinder, die ausschließlich von den Großeltern betreut werden. Es gibt aber sehr viele Familien, die nutzen Großeltern als Betreuung in Lücken, wie zum Beispiel die Ferien, die Kita schließt oder die Eltern müssen länger arbeiten. Da kommen die dann oft zum Einsatz. Und für die Enkelkinder ist es auch eine ganz wertvolle Zeit mit den Großeltern zu verbringen. Denn anders als Eltern, die oft hin und her gerissen sind zwischen Familie, Haushalt und den Kindern, haben die Großeltern dann wirklich auch oft exklusive Zeit für die Kinder auch und können sich ihnen ganz widmen, können mit ihnen gemeinsam spielen, sind da für sie. Dann deshalb ist es in der Regel eine schöne Zeit für die Kinder.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Zeit mit den Großeltern ist oft automatisch gute Zeit für die Kinder.
Ja, das sagen uns auch die Kinder. Die sind ganz zufrieden mit der Großelternbeziehung. Großeltern und Kinder sagen das auch, dass das eigentlich ganz schöne, harmonische Beziehungen sind. Alle sind glücklich miteinander.
Vielleicht auch deswegen, weil Großeltern in der Regel, so erlebe ich das zumindest, meistens weniger streng sind als die eigenen Eltern. Spielt das da auch eine Rolle?
Das spielt sicher auch eine Rolle. Großeltern, genau, die sind, haben eben durch ihre mehr Lebenserfahrung, haben ja das auch durchgemacht mit den Kindern als Eltern, haben so eine gewisse Distanz aber jetzt auch und können dann auch ein bisschen entspannter sein. Und da kommt es natürlich auch darauf an, wie stark sind die in die Erziehung eingebunden. Dann je nachdem müssen sie auch mehr strenger sein, wenn sie Miterzieher sind, also regelmäßig zum Beispiel auf die Kinder auch aufpassen. Oder sind sie, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, nur Großeltern und können eben auch diese wertvolle Zeit schön miteinander verbringen. Und da darf man vielleicht auch bei den Großeltern mal mehr, was bei den Eltern so nicht erlaubt ist.
Jetzt haben wir gerade vor allem über den Fall gesprochen, dass Großeltern alleine mit den Enkeln Zeit verbringen, weil die Eltern zum Beispiel keine Zeit haben. Aber wie wichtig ist es denn als gesamte Familie, die Großeltern in Urlaube zum Beispiel mit einzubinden?
Ja, es ist überhaupt, wenn die Kinder sehr klein sind, verbringen eher auch die ganze Familie Zeit miteinander. Also da ist es weniger üblich, dass das Baby alleine bei den Großeltern ist oder auch das Kleinkind, sondern da ist man gemeinsam verbringt man gemeinsam Zeit. Und das ist auch ganz wichtig, weil die Eltern der Kinder, die sind sozusagen die Türöffner für diese Beziehung zwischen Enkeln und Großeltern. Und die initiieren anfangs diese Kontakte und regeln das. Und deshalb ist auch ganz wichtig oder ist ein starker Prädiktor für eine gute Enkel-Kinder-Großeltern-Beziehung die Beziehung der Kinder zu ihren eigenen Eltern. Und da spielen sie einfach eine wichtige Rolle. Und dann ist auch so ein gemeinsamer Urlaub oder gemeinsame Zeit am Anfang auch wichtig.
Und mal andersrum gesehen, wir haben jetzt viel auf die Enkel geguckt. Wie profitieren denn die Großeltern selbst, wenn sie Zeit mit den Enkeln verbringen?
Ja, Großeltern profitieren auch sehr von der Großeltern-Enkel-Beziehung. Da gibt es viel Forschung dazu. Zum einen ist es sozusagen, die Enkelkinder sind die Fortführung ihres eigenen Lebens, so dieses Thema Generativität. Ich gebe meine Gene weiter. Das ist ein gutes und wichtiges Gefühl, sehr sinnstiftend auch für den späteren Lebensende. Die Großeltern werden auch an ihre eigene Kindheit erinnert. Und es gibt dann wirklich auch Studien, die zeigen, dass die zum Beispiel der Rentenübergang einfacher ist für Großeltern, wenn sie so eine weiterführende Aufgabe haben wie die Betreuung der Enkelkinder und sind dann weniger besorgt. und bis hin zu positiven Effekten für die Gesundheit und psychische Gesundheit der Großeltern, weil die einfach die Enkelkinder sie fit halten und sie einfach diese Aufgabe auch haben und so einen Wert in ihrem Leben sehen.
Sagt Alexandra Langmeier, Psychologin und Pädagogin am Deutschen Jugendinstitut zur Rolle der Großeltern. Und das war SWR Aktuell Kontext. Zeit zusammen. Wie hat man als Paar oder Familie mehr davon? Danke fürs Zuhören, sagt Gerhard Leitner.